Ja, auch ich möchte euch ganz herzlich heute an dem Morgen begrüßen. Und ich muss ehrlich zugeben, ich hatte mit weniger Leuten gerechnet. Aber ich freue mich, dass ihr so zahlreich hier seid. Und der Jörg hat es am Anfang gesagt, ja, wenn ich jetzt rückblickend auf dieses Jahr sehe, muss ich ehrlich sagen, dass ich mit meiner Frau echt ein Jahr gehabt habe, wo wir Gott echt dankbar sein können. Und wo ich auch das erste Mal so richtig gemerkt habe, was es heißt, Gott von Herzen zu vertrauen und sich nicht in seine Wege einzumischen. Davor dachte ich immer, ja gut, man kann Gott vertrauen, aber es ist vielleicht auch wichtig, dass der Mensch vielleicht auch irgendwo was tut. Aber wenn ich das getan hätte, hätte ich viel mehr Schaden angerichtet, als was Gott uns jetzt geschenkt hat. Und es hat auch mir gezeigt, dass andere Dinge nicht so wichtig sind, wie in Gottes Wort zu lesen und auch ein Leben danach zu führen. Und das ist mir dieses Jahr immer wichtiger geworden. Und ja, so ist auch dieses Thema eigentlich auch entstanden, was ich heute halten möchte. Es kam nicht von mir. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätte ich was anderes gehalten. Aber es war Gottes Wille, dass ich das sage. Und zwar habe ich das versucht, also die drei Sachen, um die es uns heute gehen soll, in einen Satz zusammenzufassen. Und der Satz heißt: Seid wachsam im Kampf der Gehorsamkeit. Und ich finde, in diesem Satz steckt sehr viel Dynamit. Und deswegen möchte ich am Anfang nochmal mit euch beten. Ja, Jesus, du hast mir dieses Thema aufs Herz gelegt. Und ich möchte es dir auch gehorsam ausführen. Ich möchte nicht, dass es meine Worte sind, sondern dass es deine Worte sind. Dass ich es mit Liebe sage und auch dir zur Ehre sage. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen öffnest und Ohren und unsere Ohren weit aufmachst, dass wir ja, dein Wort verstehen und dass es auch in unser Herz dringt. Und ich möchte dich auch bitten, dass wir, auch wenn wir zu Hause sind, noch darüber nachdenken und dass wir auch auch mit unseren Mitmenschen dann auch ja, danach handeln und auch mit dir und auch mit anderen über dein Wort reden. Amen. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil das ist meine erste Predigt vor so vielen Leuten. Genau. Und als erstes hatte ich ja gesagt, es soll uns um Wachsamkeit gehen. Und da will ich als erstes mal die Frage so stellen, was ist denn überhaupt Wachsamkeit? Ich glaube, das Wort sagt es schon an sich, Wachsamkeit ist schon mal nicht zu schlafen. Denn wir sollen wach sein, was eigentlich auch schon der Name sagt, Wachsamkeit. Wachsamkeit heißt aber auch, dass wir aufmerksam sind. Dass wir nicht mit einem Tunnelblick durch die Welt gehen und nur das sehen, was wir vielleicht wollen, sondern dass wir das sehen, was auch um uns herum passiert. Wachsamkeit heißt auch, dass wir Gefahren erkennen. Wenn wir schlafen und vor uns hinträumen, können wir Gefahren vielleicht erst zu spät erkennen oder vielleicht auch im schlimmsten Fall gar nicht erkennen. Deswegen sollten wir immer wachsam durch unser Leben gehen. Und ja, wachsam beschränkt sich nicht nur auf, ich sag mal, auf unsere Arbeitszeit, 8 Stunden oder vielleicht nur am Wochenende 2 Stunden, sondern wir sollten immer und zu jeder Tageszeit wachsam sein. Und ich will es nochmal auf eine Ehe beziehen. Wachsam heißt, nicht eine Grundlage zu schaffen. Zum Beispiel, dass Marlene und ich unsere Grundlage auf Jesus gebaut haben und dann zu sagen, gut, der Grundlage ist gelegt, jetzt ruhen uns aus und leben vor uns hin. Sondern, dass wir wachsam sind und auch darauf achten, dass uns nicht der Teufel in irgendeiner Hinsicht verführt, wie es vielleicht auch bei mir manchmal auch in unserer Ehe getan hat, wo er mich verleitet hat, vielleicht auch mit, und ich sage es auch euch ganz offen, vielleicht auch wieder mit anderen Mädels zu schreiben, vielleicht weil es auch interessanter ist. Da ist es wachsam zu sein und quasi gegen die Sünde anzutreten. Und da will ich auch schon in die Bibel eintauchen und da können wir zuerst mal die Stelle aufschlagen, 1. Petrus 5, Vers 8. Und da heißt es, seid nüchtern und wacht. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ja, der Teufel ist nicht schläfrig. Es ist hier mit einem, sagen wir, einem brüllenden Löwen verglichen, der voll Stärke und uns auch verschlingen will. Wenn man das jetzt auch mit Afrika vergleichen würde, wenn ein Löwe sich anpirscht an seine Beute, dann macht das erst vorsichtig und wenn er dann nah genug ran ist, dann greift er an. Wir können zwar sagen, der Teufel ist besiegt, denn Jesus ist für uns ans Kreuz gegangen und dadurch hat auch der Teufel Macht verloren. Aber es hält ihn nicht davon ab, unsere Zusammenkünfte anzugreifen. Er wird es immer wieder versuchen, uns anzugreifen und uns von Gott fernzuhalten und auch in unserem Leben Schaden anzurichten. Deswegen sollten wir auch Gottes Wort vertrauen und auch studieren und forschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, gut, ich lese jetzt zum Beispiel mal früh ein Andachtsbuch und ich möchte gleich am Anfang betonen, ich habe nichts gegen Andachtsbücher, ich finde es eine gute Sache, aber sollte uns nicht davon abhalten, die Bibel aufzuschlagen und da drinnen zu lesen. Denn in der Bibel finden wir Gottes Wort und auch was er für uns vorgesehen hat und was er auch von uns möchte. Und Gottes Wort können wir auch dadurch gebrauchen, wenn wir studieren und nicht nur einen Absatz lesen, sondern uns auch damit beschäftigen, was Gott uns da drin sagen will, so haben wir dann auch, oder sind wir dann auch gestärkt, gegen die List und gegen die Angriffe des Teufels anzutreten. Denn dann können wir frühzeitig erkennen, wenn zum Beispiel mich wieder der Teufel angreift, okay, es ist ein Angriff vom Teufel und so kann ich auch Gott darum bitten, dass er mir Kraft gibt, dagegen anzukämpfen. Am Anfang steht von dem Vers, seid nüchtern und wacht. Und so sollten wir auch unsere Bibel lesen. In erster Hinsicht nüchtern, dann wachsam, dass wir nicht irgendwelche Sachen verdrehen, wie es Petrus im zweiten Petrusbrief am Ende sagt, dass die Worte des Paulus schwer zu verstehen sind. Deswegen sollen wir wachsam auch Gottes Wort lesen und nicht einfältig. Und das Wichtigste ist, prüfen. Denn hätte ich damals, sag mal, auf andere Leute gehört, vielleicht auch bei unserer Ehe, dann wären wir jetzt auch nicht da, wo wir jetzt ständen. Ich hätte mich vielleicht darauf verlassen, dass wir uns trennen sollten und ich hätte nichts geprüft und auch mich nicht auf Gott verlassen, sondern auf Menschen. Und das wollte ich nicht, deswegen habe ich mich auch auf Gott vertraut und habe dann gesagt, gut, Gott, du hast mit uns was vor und das schaffe ich nicht allein, da musst du mich durchtragen. Genau, und nüchtern, wachsam und prüfen sollen wir uns in erster Linie. Denn der Teufel greift uns an und wenn er uns hat, dann kann er auch, sag mal, anderen gegenüber Schaden anrichten. Aber das Wichtigste ist auch, unsere Gemeinde zu prüfen. Dass wir nicht, ich sage es zwar später noch einmal, aber monoton leben, sondern dass wir wachsam sind. Aber da werde ich später nochmal drauf eingehen. Und ja, nüchtern. Was heißt eigentlich so richtig nüchtern? Man könnte jetzt sagen, gut, wenn man so viel getrunken hat, das wäre dann nicht nüchtern. Aber in dem Fall ist hier nüchtern mit etwas anderes gemeint. Und wie wir die Bibel lesen sollten, sollten wir nicht durch Emotionen. Wenn wir darauf getrimmt sind, beziehungsweise wenn wir mit einem Bruder oder mit einer Schwester darüber, über das Wort Gottes reden und uns passt vielleicht eine Meinung, die er hat, nicht. Und wir gehen dann nach Hause mit dem Gedanken, dem zeige ich jetzt schon, was im Wort Gottes drinne steht. Und quasi übertrieben Wut an die Sache rangehen und damit die Bibel lesen, werden wir aber auch nur danach suchen, was mir gefällt oder was meine Meinung dazu ist. Wir sollten nüchtern die Bibel lesen und darauf bedacht sein, was Gottes Wille und was Gottes Weg ist. Ich will jetzt nicht damit sagen, dass wenn wir jetzt traurig oder enttäuscht sind, dass wir dann so nicht die Bibel lesen sollen, sondern auch da können wir die Bibel lesen, denn sie gibt uns Mut und Kraft. Wir sollten auch nicht die Bibel lesen, Ansicht von Personen. Dass wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, die und die Person macht es gut, aber in der Bibel steht es anders, aber ich suche vielleicht Bibelstellen raus, die dann quasi diese Person bestärken oder vielleicht auch meine Meinung unterstützen, wo ich dann auch zu diesem letzten Punkt komme von Nüchternheit, unser Maßstab, dass wir die Bibel nach unseren Maßstäben ausrichten und wir sollten uns aber nach Gottes Maßstäben ausrichten. Ich will damit sagen, dass wir Gott und auch die Bibel in den Fokus rücken sollen in unserem Leben und darauf bedacht sein sollen und auf Gottes Wohlgefallen auszurichten, dass es nicht unser Wille ist, der geschieht, sondern dass es Gottes Wille ist, der geschieht. Und deswegen nüchtern, dass wir klar die Bibel verstehen und auch lesen. Ohne, wie ich es jetzt auch nochmal hier stehen habe, ohne böse Gedanken oder um vielleicht eine andere Person fertig zu machen durch die Bibel, weil wir können, dass wir vielleicht die Bibel benutzen oder zu gebrauchen, um vielleicht anderen unsere Meinung aufzudrängen oder weil uns die andere Meinung des anderen nicht passt. So sollten wir nicht Gottes Wort lesen. Es ist auch wichtig, Dinge auszuräumen aus unserem Leben. Die Bibel sollten wir aufmerksam lesen, um die Dinge, die da drinnen passieren, auf unser Leben anzuwenden und wenn etwas nicht passt, auszuräumen, was halt nicht nach Gottes Willen ist. Und das sage ich nicht nur für uns, das sage ich auch für unsere Gemeinde. Denn es ist wichtig, dass wir danach eifern und auch wachsam sind, dass wir Gottes Willen tun und nicht unseren eigenen Willen. Ich hatte schon gesagt, Wachsamkeit und Prüfen. Es ist wichtig, dass wir das, was wir, sag mal, wachsam erkennen, dass wir das dann auch prüfen. Und auch vielleicht unsere eigenen Meinungen, in meinem Fall, wenn man jetzt meine Bekehrung mitrechnen würde, 8 Jahre, bei manchen wird es wahrscheinlich schon mehr sein. Aber ich habe dann angefangen, mein Leben, auch jetzt noch, als auch alles, was ich getan habe oder was ich auch vielleicht von meinen Eltern übernommen habe, zu hinterfragen und an der Bibel zu prüfen. Dass wir nicht die Meinung, die wir vielleicht unser ganzes Leben haben, sagen, das ist so und es war so. Sondern, dass wir die Bibel aufschlagen und sagen, so war's und so ist es jetzt. Ich will das auch mit dem Prüfen auf unser Leben auch mal ganz kurz auf unsere Arbeit anwenden. Jeder von uns geht arbeiten und Gott hat uns da auch ein paar Sachen in die Bibel reingeschrieben. Ich werde es jetzt nicht vorlesen, aber ich werde es vorne mit ranschmeißen. Epheser 6, 5 bis 9. Und ich möchte ganz kurz erstmal auf die Rolle des Chefs oder auf Firmenleiter, die in der Firma was zu sagen haben, eingehen. Sie müssen prüfen, immer prüfen. Wie ist der Umgang mit anderen? Wie ist der Umgang mit meinen Mitarbeitern? Oder wie ist auch der Umgang mit den Kunden? Präsentiere ich mich so vielleicht als ein Geldgieriger, der immer mehr aufschwatzt? Oder lebe ich so und rede auch so, um ja, einfach Gott groß zu machen, dass vielleicht auch die Kunden oder vielleicht auch die Mitarbeiter erkennen, okay, der lebt, was er glaubt. Und es gilt auch für alle, die quasi in der Firma mitarbeiten. Ist der Umgang mit den anderen, ist der Gott wohlgefällig? Mache ich mit bei allen anderen Sachen, die vielleicht auch machen, bei Witzeleien oder beim Lügen, Betrügen? Arbeite ich für den Herrn oder arbeite ich für mich selbst? Um vielleicht zu sagen, ich steige immer mehr in meiner Karriere auf, mache immer mehr Geld. Oder lebe ich danach, für den Herrn zu arbeiten, dass es auch andere sehen und dann auch, dass vielleicht dann die anderen auch sagen, ja, der lebt, was er glaubt. Unsere Arbeit sollte auch ein Zeugnis sein für andere und auch vor allem für Gott. Dass wir uns mit unserer Arbeit Gott groß machen und nicht irgendwie klein. Und so können wir das auch auf vielen Sachen in unserem eigenen Leben anwenden. Auf unsere Ehe, auf unsere Freundschaften mit anderen, mit die Beziehung zu unseren Kindern. Das sollten wir uns wirklich alles hinterfragen und wenn irgendwas ist, was nicht Gott wohlgefällig ist, was wir erkennen dürfen, dass wir dann nach streben, Gott damit dann auch die Ehre zu geben und um uns umzukehren. Und so müssen wir auch ja nicht nur unser Leben oder unsere Arbeit oder unsere Ehe hinterfragen, sondern wir müssen auch täglich unsere Gemeinde prüfen. Denn der Teufel, ich habe es am Anfang gesagt, er greift auch die Gemeinden an und er greift auch unsere Jugend an. Das ist jetzt nicht, dass wir irgendwie uns rausnehmen, bei uns ist es genauso. Und deswegen sollten wir auch alles hinterfragen. Erstens, sind unsere Versammlungen nach dem Willen Gottes? Ist unser Verband, in dem wir sind, nach dem Willen Gottes? Leben wir Gemeinschaft, so wie sich das Gott vorgestellt hat? Wachen und prüfen können wir nicht aus uns selber. Wir würden uns was vormachen, wenn wir wirklich denken, wir könnten tagtäglich immer wachsam sein und alles hinterfragen. Das würden wir nie in unserem Leben aus uns selber schaffen. Aber wir können es schaffen, indem wir eine Beziehung zu unserem Herrn führen. Und da habe ich eine Bibelstelle, und zwar Epheser 6, Vers 18. Wo es heißt, indem ihr zu jeder Zeit betet, mit allem Gebet und Flehen im Geist und wacht zu diesem Zweck in aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Jederzeit beten. Das heißt, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Ich weiß nicht, wie ihr vielleicht, um es vielleicht mal anders zu deuten, eure Ehe führt. Führt ihr eure Ehe so? Morgens wacht ihr auf. Guten Morgen, Schatz. Schön, dass du wach bist, wie war denn deine Nacht? Und geht er dann abends ins Bett und sagt, gute Nacht, mein Schatz, war heute doch ein schöner Tag. Ich sage euch eins, wenn ihr anfangt, so eine Ehe zu führen, dann wird, denke ich, irgendwann mal eure Frau sagen, es wäre schön, wenn du mal öfters mit mir redest, als nur früh und abends. Und so sollten wir auch unsere Beziehung zu unserem Herrn führen. Nicht mal früh oder nur mal abends, sondern zu jeder Zeit beten. Wir können zu jeder Zeit beten auf Arbeit. Wir können jederzeit dankbar sein, dass uns Gott von A nach B schafft, zum Einkaufen, auf die Arbeit. Wir können dafür dankbar sein, dass wir Essen haben. Wir können dankbar sein, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Wir können für unsere Arbeit Danke sagen. Ich sage mal, bei mir wäre es jetzt, ich kann jedes Mal Danke dafür sagen, wenn die Leitungen, die ich einbaue, dicht sind. Wenn die Häuser, die fertiggestellt sind, nicht dann irgendwo zwei Tage später da jemand anruft und meint, hier läuft's aus der Decke raus. Dafür kann ich dankbar sein. Über alles, das nicht zu Bruch gegangen ist. Ich will einfach damit sagen, dass wir für alles dankbar sein sollen und nicht nur früh und abends mal beten sollen, sondern zu jeder Zeit. Wir können während der Autofahrt beten. Wir können auch, ohne Augen zuzumachen, bitte. Und wir sollen Gemeinschaft haben. Gebet und Flehen. Flehen heißt, ja, alles hinzuwerfen, unsere Sorgen, wie es auch, okay, hier stand es nicht, stand aber an einem anderen Vers davor, dass wir alles, unsere Sorgen, alles auf ihn werfen dürfen. Aber flehen sollten wir auch in erster Hinsicht, dass wir die Sünde hassen. Wir sollen darum bitten, dass wir die Sünde immer mehr hassen und dass wir vor allem Jesus ähnlicher werden. Das sollten unsere zwei Hauptpunkte sein. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir für Personen flehen, denen es nicht gut geht, die vielleicht krank sind, Sorgen haben, dass wir auch für die beten. Denn Gebet hat Macht. Und wir sollten auch, wie es auch hier steht, im Geist beten. Das ist nicht das, was die Pharisäer gemacht haben, einfach irgendwas rumhergeplappert, um vielleicht sich selbst groß zu machen, um zu sagen, schaut mal an, wie ich beten kann. Wenn man so betet, nur für sich selbst, um vielleicht zu zeigen, schaut mal, wie schön ich beten kann, das ist nicht Gott wohlgefällig. Ein Gebet sollte nicht gezwungen sein oder irgendwo hergeleitet. Es sollte frei sein. Es sollte ernst gemeint sein. Frei vom Geist geleitet. Dass wir das, was uns im Gebet einfällt, dass wir dafür beten können. Ich sage jetzt ausdrücklich, dass wir nicht den Heiligen Geist anbeten sollen, weil es keine Bibelstelle dazu gibt, dass wir den Heiligen Geist anbeten sollen. Er ist ein Werkzeug Gottes, das wir gebrauchen dürfen, was in uns wohnt. Genau, wacht mit Ausdauer unser Leben lang. Und dafür sollten wir auch bitten, dass uns Gott da auch stützt und auch leitet im Gebet. Führt bitte alle Heiligen. Das sind die, die in Nöten sind von unseren Geschwistern. Und ich rede nicht nur von Geschwistern in unserem Haus, ich rede von allen Geschwistern. Auch von denen, die verfolgt werden, die sich in Nordkorea irgendwo verstecken müssen und eine Angst haben müssen. Für die sollten wir gerade beten. Denn für die gibt es zwei Optionen. Entweder ich verleugne Jesus oder ich sterbe dafür. Und so sollten wir auch dafür beten, die Angriffe des Teufels zu erkennen. Denn wir wären sehr hochmütig, wenn wir meinen, wir könnten es nicht aus uns. Das schaffe ich schon irgendwie. Das wäre erstens sehr hochmütig von uns und zweitens würde es auch nicht die Frucht bringen, als wenn wir dafür beten würden. Und so heißt es, dass wir wachsam sind und wenn uns Gott etwas gezeigt hat, dass wir dann das erkennen und dann auch gehorsam handeln. Es soll jetzt nicht heißen, dass wir jetzt aus Angst oder ich sage jetzt einfach mal Angst, das Heil zu verlieren oder aus irgendwelchen anderen Gründen, sondern ich will darauf hinaus, dass wir die Liebe zu unserem Herrn haben, dass wir aus Liebe zu unserem Herrn gehorsam sind und ihm dienen. Denn im Galater 2, Vers 20 heißt es, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe ich, aber nicht mehr ich selber, sondern Christus lebt in mir. Jetzt bin ich verrutscht, oder? Genau, wir sind vom Neuen geboren. Wir haben unser altes Leben begraben. Jesus lebt jetzt in uns. Und das heißt, dass wir unser Leben als auch unsere Gemeinde oder in unseren Gemeinden Gott groß machen sollen und ihm Ehre geben sollen und nicht mehr uns selber oder uns als Gemeinde vielleicht irgendwo uns zu gefallen oder dass es vielleicht schön ist, sondern dass wir die Ehre allein Gott geben. Das heißt nämlich auch, dass wir nicht monoton oder gleichbleibend sind. Wir sollen nicht uns bekehren und unser Leben so lassen, wie es ist. Wir müssen es verändern. Paulus schreibt im Kolosserbrief, als auch im Galaterbrief und auch in anderen Briefen noch, dass wir wandeln sollen, wie Jesus einst gewandelt ist. Wir sollten Jesus ähnlicher werden. Und wandeln ist ein Prozess. Das wird nicht so sein, dass wir, wenn wir uns bekehren, sofort ein Leben nach Gottes Maßstäben führen. Sondern das dauert ewig. Es dauert ein Leben lang. Und ich glaube, das werdet ihr auch bei euch selber merken, dass es immer wieder Sünden in eurem Leben gibt, die vielleicht noch aufkommen. Jesus hat für diese Sünden bezahlt. Das will ich auch nochmal ganz deutlich machen. Aber es gibt uns nicht die Rechtfertigung zu sagen, dass wir jetzt so bleiben können. Unser Ziel sollte es sein, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und dafür müssen wir auch bereit sein, uns zu verändern. Dass wir bereit sind, vielleicht Meinungen, die wir vielleicht hatten oder noch haben, zu hinterfragen und nach Gottes Willen auszurichten. Dass wir Gott gehorsam dienen und nach Gottes Willen auch handeln. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mal die Bibelstelle die Bibelstelle rausnehme, die Frau soll sich dem Mann unterordnen. Und der Mann liebe seine Frau, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wir können einerseits sagen, gut, das hat vielleicht damals, weil es für die Epheser geschrieben wurde, für die Epheser gegolten, das zählt nicht mehr für uns. Wir können vielleicht auch sagen, ach, das war ja damals. Aber wir haben vorhin gehört, dass Jesus gestern, heute und in Ewigkeit ist. Dass sein Wort ewig Bestand hat. Nicht nur damals, sondern auch heute. Oder sagen wir vielleicht, okay, es ist für Christen geschrieben. Wir prüfen es und werden uns danach ausrichten. Und so gibt es auch verschiedene Sachen. So gibt es auch Dienste für Männer und so gibt es auch Dienste für Frauen, die unterschiedlich sind in unserer Gemeinde. Wir müssen alles prüfen und wenn wir es geprüft haben und erkannt haben, müssen wir auch gehorsam Gottes Ordnungen beachten. Oder meinen wir jetzt zu wissen, okay, Gott ist für uns gestorben und jetzt kann ich machen, was ich will. Oder wenn wir sagen, es bleibt alles, wie es ist und wir wollen nichts ändern. Unser Ich stellt sich gerne immer mehr in den Mittelpunkt, aber so soll es nicht sein. Unser Ich sollte begraben werden, denn Jesus ist jetzt in uns. Jesus lebt in uns. Nicht mehr ich, sondern Christus. Oder sagen wir vielleicht, wir wollen nichts ändern, vielleicht, weil wir sagen, es ist doch gerade so schön, wie es ist. Ich stelle mir die Frage auch immer selber. Also nicht, dass es jetzt heißt, ich sage es nur zu anderen, ich prüfe das auch immer an mir selber. Ich sage mal, vor ein paar Jahren habe ich noch geliebt, Computerspiele zu spielen. Und ich habe mir gesagt, du hörst niemals damit auf. Und jetzt habe ich sie verkauft und will auch gar nicht mehr spielen. Es macht mir keine Freude. Es macht mir Freude, im Herrn Bibel zu lesen und auch darin zu forschen. Sollte es nicht auch unser Herzenswunsch sein, Jesus zu gefallen, unser Ich zu begraben, Jesus in den Mittelpunkt zu rücken, nicht, dass wir sagen, Jesus, du darfst gerne neben mir stehen, aber bitte komm nicht näher hier ran, weil ich will ja auch noch ein bisschen was von meinem Leben haben. Soll es nicht sein, Jesus, komm bitte zu mir fest, nah an mir ran, dass du der Mittelpunkt bist, dass ich jeden Tag immer wieder auf dich fokussiert bin, dass mein Leben dir geweiht ist. Es muss aber auch ein Wille dabei sein, der Wille zur Veränderung, unsere Meinungen zu hinterfragen. Und es geht nicht, dass wir unsere Meinungen, also ihr könnt es probieren, aber ich werde euch enttäuschen, es wird nicht funktionieren, eure Meinungen zu versuchen, in die Bibel hineinzuquetschen. Das geht nicht. Aber weißt du, was wir sollen? Wir sollen die Bibel in unser Leben hineintun und liebevoll empfangen und pflegen und auch die Beziehung zu Gott pflegen und auch immer dafür dankbar sein, dass wir überhaupt eine Beziehung haben dürfen. Ich weiß nicht, die Menschen, als auch welche, die ich kenne, die nicht gläubig sind, stufen Gott immer als einen alten Mann mit weißem Bart herunter. Das ist, ich finde sogar eher sozusagen Gottes Lästerung. Wisst ihr, wie Gott ist? Gott hat die Erde geschaffen. Die Erde ist riesig. Gott hat das Universum erschaffen. Er hat den Tod besiegt. Können wir wirklich meinen zu denken, Gott wäre klein? Gott ist groß. Wir sollten dafür dankbar sein, dass er mit uns Gemeinschaft haben will. Dass wir nicht eine Lehre oder einen leeren Gott haben müssen, wie vielleicht Hinduisten oder Buddhisten. Oder vielleicht auch welche, oder die im Islam. Wir dürfen dem Gott dienen, der die Welt erschaffen hat. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und ich sage euch eins, eine Meinung zu hinterfragen, etwas, was vielleicht euer Leben lang euch begleitet hat, was auch mein Leben vielleicht von Grund auf geprägt hat, das zu hinterfragen und anzugehen, ich sage euch eins, das wird ein Kampf. Denn ihr sagt damit, wenn ihr eine Meinung revidiert, dass die Meinung, die ihr die Jahre lang gelebt habt, falsch ist. Oder vielleicht, wenn ihr in einer Sünde gelebt habt, wie ich damals, zu sagen, das, was ich bis jetzt gelebt habe, das ist falsch. Doch wir dürfen getrost sein, denn Jesus ging ans Kreuz dafür. Jesus hat dafür, für diese Sünde, für jedes falsche Handeln in unserem Leben bezahlt. Und dafür sollten wir auch dankbar sein. Zum Abschluss habe ich noch zwei Bibelstellen. Die eine steht im Hebräer 12, Vers 4. Ihr habt noch nicht bis aufs Blut widerstanden im Kampf gegen die Sünde. Wisst ihr, was das heißt? Wir sind noch nicht dahin gekommen, um unser Leben für unsere Sünde zu lassen. wie vielleicht damals manche im Mittelalter. Aber es zeigt auch auf, dass wir gegen die Sünde kämpfen sollen. Wir sollen sie nicht in unserem Leben erdulden oder meinen, gut, wie es der Michael einmal gesagt hat, wenn ihr Jesus in euren Herzen, in euer Herz lasst, gibt es da vielleicht noch Türen, die ihr vor ihm verschlossen habt, dass er sagt, Jesus, du darfst gerne hier reinkommen und darfst auch gerne hier reinkommen. Aber bitte halte dich aus meinen Freundinnen und Freundinnen raus, das ist doch, oder aus meinem Partyleben, das will ich doch lieber noch behalten. Wir sollten einen Kampf gegen die Sünde führen und nicht mit der Sünde. Gegen die Sünde aus unserem Leben verbannen, sie gar nicht erst einladen. Es wird so immer wieder passieren, dass wir in die Sünde verfallen, aber da können wir getrost sein, wenn wir uns an Jesus halten und wenn wir in seinem Wort lesen und die Gemeinschaft mit ihm wirklich pflegen und auch gehorsam sind, dass wir auch gegen diesen Kampf, gegen die Sünde bestehen können. Wir sollen die Sünde hassen. Ich sage aber, dass wir die Sünde hassen sollen, aber nicht den Menschen. Jesus hat nie den Menschen gehasst, er hat immer die Sünde gehasst. Und wenn jemand unter uns oder vielleicht auch unter unseren Freunden oder Mitarbeitern, die gläubig sind und Christus auch nachfolgen, in Sünde leben und uns fällt das auf, dann sollten wir nicht einfach zuschauen und denken, ja, ich habe ja selber Probleme, sondern wir sollten ihn ermahnen in Demut. Demut heißt nicht, überheblich zu meinen, jetzt hört doch damit auf und schauen wir mal mein Leben an. Wir leben genauso in Sünde. Nur bei denen, wo es uns auffällt, die Sünde ist offenbar geworden. Die ist sichtbar, nicht unsichtbar, wie wir vielleicht selber manchmal mit uns kämpfen. Sie ist schon sichtbar, sie ist aus deinem kleinen Samen ist schon was gedeiht. Man sieht schon etwas. Und diese Sünde sollten wir ermahnen. Nicht hochmütig, demütig. Und wenn ihr vielleicht selber mit der Sünde auch Probleme habt, dann geht zu ihm, sagt es ihm und geht die Sünde gemeinsam an. Ihr müsst nicht irgendwie getrennt irgendwie das versuchen, sondern Gott hat uns Geschwister geschenkt, an die Seite gestellt, dass wir gegen die Sünde gemeinsam antreten können. Wir führen auch keinen Kampf gegen Menschen, sondern wir kämpfen immer gegen den Teufel und gegen die Sünde. Und der Teufel versucht eins, dass unser Leben nicht Gott geweiht ist und auch nicht Jesus lobt. Er will nicht, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Er will, dass wir von Jesus immer mehr wegkommen. Er will, dass wir schlafen und monoton unser Leben führen. Das sehen wir auch im Hebräer 6, 6 Vers 12. Da heißt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis, diese Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Regionen. Wir kämpfen gegen den Teufel. Und man kann sich das, glaube ich, gut vorstellen, wenn man das mit einem Soldaten vergleicht. Ein Soldat sieht seinen Feind. Er kann ihn quasi bekämpfen und sieht, wenn er am Boden ist. Wie ist es bei uns? Sehen wir den Teufel? Nein, wir können keinen Feind sichtbar vor uns sehen, denn es sind himmlische Regionen, wo die Kämpfe stattfinden. Die finden in unserem Herzen statt, die finden in unserem Leben statt. Und deswegen müssen wir wachsam sein. Wir müssen wachsam sein und gehorsam sein, um gegen den Teufel anzukämpfen. Und da können wir auch nicht von uns selber vielleicht irgendwas machen, sondern wir müssen uns vom Geist Gottes leiten lassen. Und das funktioniert nur, wenn wir eine wahrhafte Beziehung führen und gehorsam ihm nachfolgen. Nicht nachfolgen und es dreht sich trotzdem um unser eigenes Leben. Gehorsam folgen. Es gibt auch Ruhezeiten, wo wir uns ausruhen können. Nicht vor dem Wachsamsein, sondern vor den Kämpfen. Das sind dann die Zeiten, wo wir in der Bibel lesen, wo wir Zeit verbringen mit Gott. Es sind auch manchmal Gespräche. Und ich finde, wir sollten vielleicht auch unsere Gespräche mal hinterfragen von uns Christen. Wir können auch über andere Sachen reden. Aber sollte nicht das, was unser Mittelpunkt ist, auch genug Gesprächsstoff geben? Bibel ist ein lebendiges Buch. Es steckt voller Erfüllungen und auch viel drin. Wenn man, ich sag mal, jetzt den Epheserbrief liest und in 3 Monaten nochmal liest, werden euch immer wieder neue Dinge auffallen. Ist es nicht da mal gut, wenn wir da auch als Geschwister nach unseren Zusammenkünften oder vielleicht uns auch mal zum Kaffeetrinken einladen und nicht über unsere Regierung oder über irgendwas anderes reden, sondern einfach mal über Gottes Wort gestärkt, dass wir uns stärken, dass wir gemeinsam gegen den Kampf antreten. Niemand muss hier drinnen diesen Kampf alleine führen. Wir haben Geschwister, die mit uns kämpfen. Und ich würde mir das auch wünschen. Ich wünsche mir das nicht nur für uns als Gemeinde, ich wünsche mir das auch generell für mein zukünftiges Leben, dass wir mehr geistliche Gespräche führen, dass wir nicht immer über irgendwas anderes reden, was vielleicht in der Welt passiert, sondern dass wir vielleicht auch mal sagen, nach dem Kaffee trinken, komm, schlagen wir nochmal zusammen die Bibel auf, lesen nochmal da drinnen, um uns Kraft zu geben, beten wir nochmal zusammen. Fragen wir vielleicht auch mal nach unseren Zusammenkünften, wie geht's dir? Und nicht nur oberflächlich, um vielleicht zu sagen, gut, okay, ich habe jetzt mal wieder ein bisschen mit den Personen geredet, sondern wie geht's dir wirklich? Welche Probleme hast du? Kann ich dir da irgendwie helfen? Kann ich für was beten? Solche Gespräche und auch solche Gebete, wenn man gemeinsam betet, geben Kraft und auch Mut. Ich möchte noch mal zum Abschluss mit euch beten. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Hab Dank dafür, dass wir auch hier Gemeinschaft haben können. Ich möchte dich dafür bitten, dass du ja immer mehr in unser Herz hineinkommst, dass unser eigenes Ich immer mehr begraben wird, dass du immer mehr Raum in uns hast und auch in uns wirken kannst, dass wir auch nicht mehr von oder weniger von diesen weltlichen Themen reden, sondern immer mehr von dir, dass wir immer mehr gestärkt werden durch dein Wort und dir auch immer ähnlicher werden. Amen.